Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich über die große Resonanz. Mein Name ist Frank Hofmann und ich werde euch jetzt etwas erzählen zum Thema technischen Schreibens. Ich finde das total klasse, dass das Interesse an dem Thema so groß ist. Das ist jetzt das zweite Mal, dass mir das passiert ist. Das erste Mal, wo mir das passiert ist, also mit so einem großen Hörsaal, mit so vielen Menschen. Ja, wo mir der Veranstalter vorher gesagt hat, wir haben deinen Vortrag verlegt. Und habe ich gesagt, wohin denn? Und dann hat er mir einen Raum genannt und habe ich gemeint, da passen 700 Leute rein. Das ist ungefähr 15 Jahre her. Und deswegen bin ich da, das ist sozusagen das zweite Mal, dass es so einen großen Raum gibt. In dem Sinne freue ich mich ganz sehr über das Interesse daran. Mein Name ist Frank Hofmann, wie schon gesagt. Und vielleicht kennen mich die einen oder anderen über das Debian Paketmanagement Buch. Das ist quasi aus einer Idee heraus entstanden. Da haben Axel Beckert und ich mal zusammengesessen und überlegt, wenn wir schon an einem Artikel schreiben, wenn wir weitermachen, können wir eigentlich auch ein Buch daraus machen. Und eine halbe Stunde später waren wir uns einig und weitere halbe Stunde später war die Bestätigung vom Verlag da, dass wir es machen können. Und daraus ist mehr oder weniger ein Buch entstanden, das seht ihr unter dpmb.org und da könnt ihr dann sozusagen dieses Buch auch runterladen, steht mittlerweile unter Creative Commons, gibt es auch als PDF. Das ist sozusagen die Nebenbeschäftigung. Was mein Hauptbereich ist, ich bin an der Stelle Redakteur, das heißt also, ich schreibe für verschiedene Magazine, unter anderem für Linux Magazin oder auch Linux User. Das mache ich seit 2007, 2008. Und weiterhin bin ich auch als Trainer unterwegs und kümmere mich um technische Dokumentation. Das ist das, was ich eigentlich am liebsten mache. Und das mache ich für die QSIG GmbH. Und wir sind ein Verbund von verschiedenen, sage ich mal, Entwicklern. Wir sind über ganz Deutschland hinweg verteilt. Wir haben kein offizielles Büro. Deswegen sind wir auch eine Briefkastenfirma. Aber wir sind halt über ganz Deutschland verteilt und haben unterschiedliche Bereiche, die wir abdecken, die von Systemadministration bis halt zu Dokumentation und auch zu Python reicht. Wer sich für diesen Vortrag Notizen machen möchte, ich habe hier eine Reihe von Notizblöcken. Ich kann die hier an der Stelle mal verteilen. Wer sich sozusagen was nehmen möchte, kann das gerne tun. Einfach rumreichen, so wie es an der Stelle gerade passt. Wir wissen ja alle, Dokumentation machen wir nie irgendwie gerne. Und ich bin halt derjenige, der das super gerne macht und halt auch sich gerne Notizen macht und deswegen gibt es auch diese Blöcke dazu. In diesem Vortrag geht es nicht um Werkzeuge. In diesem Vortrag geht es einfach darum, wie ihr klarere technische Dokumentation schreibt. Das heißt also, wie ihr die verfasst, was ihr an der Stelle von der Schreibweise her beachten sollt und vor allen Dingen auch, wie ihr das zusammenfassen oder zusammenstellen sollt, dass es für denjenigen, der die Dokumentation liest, verständlich ist. Auf Werkzeuge, wie das Ganze zusammengebaut wird, gehe ich in diesem Vortrag nicht ein. Es wird hier also erstens darum gehen, wie man Begriffe richtig verwendet. Es geht darum, wie man das halt definiert, wie man diese Begriffe an der Stelle zusammenstellt, wie man sie benennt. Und bevor wir mit dem Ganzen beginnen, erstmal noch eine Frage an alle. Wer von euch schreibt denn technische Dokumentation? Wer ist denn dafür verantwortlich? Ah, sind sehr viele, das freut mich. Und wer macht das denn gerne? Oh, das sind ja sogar noch mehr. Das ist super. Prima. Bei mir bleibt immer diese Aufgabe liegen, ja, weil es keiner machen will. Aber ich mache das halt gerne. Das erste, was ich an Doku geschrieben habe, war für einen Hardwarehersteller für Remote-Management-Systeme. Und da haben wir eine Karte ausgeliefert und diese diese Karte. Da gibt es eine Frage schon. Wir können die Frage schon zwischen rein nehmen. Gerne.
Das, was wir drunter verstehen, so nach dem Motto, fängt das schon bei einseitigem, wie auch immer, Checklisten an für bestimmte Dinge, die vorher kein Vogel irgendwie aufgeschrieben hat, was nur Mundpropaganda war, oder geht es ab, keine Ahnung, 5 Seiten, 10 Seiten los?
Also die Frage geht dahin, ab wann fängt eigentlich technische Dokumentation an? Und ich würde sagen, es fängt genau da an, wenn ihr euren Vorgang beschreibt, was ihr in einer bestimmten Situation macht. Und das kann bei einer einfachen Textdatei losgehen. Wenn ihr einfach da zum bestes Beispiel, ihr wollt jetzt hier irgendwo ins Netz gehen und ihr müsst euch irgendwo aufschreiben, wie die Zugangsdaten sind. Und das reicht ja im Prinzip mit einer Textdatei. Und das ist ja im Prinzip schon die erste Dokumentation. Ihr müsst das jetzt nicht irgendwie super toll ausformulieren, aber es sind ja im Prinzip schon Stichpunkte. Ja, und ich würde sagen, bei einer Textdatei geht das an der Stelle schon los. Beantwortet das erstmal die Frage soweit? Gut. Dann komme ich darauf zurück. Also erste große Dokumentation, die ich geschrieben habe, war für einen Hardwarehersteller und da hatten wir Karten für Remote-Management-Systeme. Und wir haben halt die Karten ausgeliefert und diese Karten hatten Dokumentation und die waren an der Stelle kundenspezifisch. Das heißt, also der Kunde konnte anfragen und konnte sagen, okay, ich möchte gern das Feature und das möchte ich nicht. Und wenn man irgendwie 150 Kunden hat und jeder ein anderes Feature-Set beantragt, dann kann das mit der Doku schon ein bisschen dauern. Das heißt, wir mussten uns damals was einfallen lassen. Und als ich das übernommen habe, hat es ein bisschen gedauert, bis die Doku fertig war. Hat irgendwie so 3-4 Tage gedauert. Und als ich es dann umgebaut hatte, hat der Kunde am Telefon angesagt, was er haben wollte. Und am Ende habe ich ihn gefragt, wohin ich das PDF schicken soll. Und da war der Kunde ein bisschen platt. Also am Ende vom Telefonat war das PDF halt fertig, weil das halt so ein automatischer Bildprozess war. Das war für mich der allererste Einstieg. Und dann habe ich an der Stelle überlegt, kann man das nicht irgendwie ein bisschen besser machen? Und das ist im Endeffekt auch dieser Hintergrund zu diesem Vortrag. Wie schreibt man das am besten? Was muss man reinschreiben? Was passt dazu? Was schreibt man an der Stelle nicht rein? Und der allererste Punkt, der hier schon oben dran steht, ist Begriffe richtig verwenden. Und das ist für uns in der IT-Welt ein bisschen schwierig, weil wir halt ganz viele Begriffe haben, die unter Umständen auch mehrdeutig sind. Und deswegen hilft es, neue oder unbekannte Begriffe vorher einfach zu definieren. Also das heißt, wenn eine Dokumentation anfängt, habt irgendwo einen Abschnitt da drin, wo ihr Begriffe genau festlegt, wo ihr sagt, dieser Begriff bedeutet das und das. Das ist insofern wichtig, wenn die Zielgruppe, also sprich diejenigen, die eure Dokumentation dann lesen, verstehen müssen, was ihr da drin beschrieben habt. Und das beste, eines der Begriffe, die immer schwierig sind, sind zum Beispiel Connector. Was ist damit gemeint? Ja, da kann man ganz, ganz viele lustige Dinge sich drunter vorstellen. Das heißt also, erstens müssen wir als Autoren dann diese Begriffe erstmal kennen. Wir müssen auch wissen, dass die Gegenseite damit Schwierigkeiten haben wird. Und wir müssen diese Begriffe definieren. Wenn ein solcher Begriff auftaucht, dann gibt es eine Reihe von Taktiken, die ihr anwenden könnt. Wenn der Begriff schon existiert, dann, oder wenn es schon mal extern existiert, ja, wenn schon mal jemand anders sich die Mühe gemacht hat und das Ganze definiert hat, dann könnt ihr einfach darauf verlinken. Ihr braucht also nicht unbedingt immer das Rad neu zu erfinden. Wenn der Begriff neu ist, baut ihn auf, baut eine Definitionsliste, baut eine Liste mit diesen einzelnen Begriffen auf. Packt das einfach entweder vorne ran an die Dokumentation oder hinten ran an die Dokumentation quasi als Glossar. Das ist hilfreich. Wenn es nur 1 oder 2 Begriffe sind, reicht es aus, wenn ihr das vorne ran packt. Wenn es aber ein paar mehr werden, dann hilft es auf jeden Fall, das hinten dran quasi als Glossar nochmal aufzuführen. Und die meisten Dokumentationssysteme sind mittlerweile auch so ausgelegt, dass ihr quasi das Ganze verlinken könnt. Das heißt also, dass ihr in eurem Text sagen könnt, das ist ein Glossarbegriff, und wenn ihr das dann interaktiv gestaltet, wie in einem PDF oder in einem HTML, dann kann man einfach an die entsprechende Stelle im Glossar springen. Der nächste Unterpunkt ist, verwendet die Begriffe konsistent. Das ist an der Stelle sehr, sehr schwierig. Und wenn man will ja im Endeffekt auch irgendwas schreiben, was sehr, sehr lesenswert ist, was die Leute gerne lesen. Und es hilft an der Stelle, für einen Begriff oder für eine Sache oder für eine Komponente einen Begriff einzuführen und diesen Begriff konsequent durch das ganze Dokument zu benutzen. Das ist nicht immer ganz einfach, das gebe ich zu. Aber man muss das ein bisschen trainieren. Aber wenn ihr das dann drauf habt, dann wird das Dokument verständlicher, weil dann weiß jemand, okay, wie hier auch in dem Beispiel zu sehen, wenn das Ding halt Dings da heißt, dann sollte das im ganzen Dokument halt auch Dings da heißen und nicht irgendwie anders. Dann gibt es an der Stelle Akronyme. Akronyme sind was Schönes. Und ein Professor hat mal gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen wie eine Tüte russisch Brot. Ja, und ihr habt ganz viele bunte Buchstaben und ihr könnt die in ganz vielen Kombinationen zusammen kombinieren. Ja, und das macht sehr viel Spaß. Aber wenn ihr ein Akronym verwendet, also im Endeffekt eine Abkürzung verwendet, dann hilft es an der Stelle erstmal vorher diesen Begriff auszuschreiben und hintendran diese Abkürzung in Klammern zu schreiben. Bitte nicht umgekehrt. Es ist auch wichtig, wenn ihr das Akronym einmal, die Abkürzung einmal eingeführt habt, verwendet die bitte konsistent. Das heißt also, die Abkürzung bitte konsistent bis zum Ende benutzen und nicht zwischen diesem Akronym und diesem vollständigen Begriff hin und her wechseln. Wenn es ein Akronym gibt, wenn ihr ein neues definieren wollt, dann hilft es natürlich auch, wenn sie wesentlich kürzer sind als der vollständige Begriff und wenn das Ganze häufig vorkommt. Also wenn das nur ein einziges Mal passiert, dann hilft es natürlich, dann reicht es aus, wenn ihr quasi diesen Begriff aufführt. Wenn ihr das aber häufiger verwendet, dann hilft es einfach, so eine Abkürzung vorher zu definieren. Dann kommen wir mal zur Schreibweise und zur Grammatik. Und das sind auch ein paar Dinge. Da gibt es ganz unterschiedliche Philosophien dazu. Ein Kollege von mir ist zum Beispiel jemand, der schreibt ganz viele Dinge in der Du-Form. Der schreibt die ganze Dokumentation, wie also man jemanden persönlich anspricht. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das besser, dass man da eher ein bisschen Distanz aufbaut. Und da gibt es halt, wie gesagt, unterschiedliche Philosophien. Da müsst ihr dann an der Stelle mal schauen, wie das bei euch in der Firma gehandhabt wird, wie es gehandhabt werden soll, was so die Gepflogenheiten sind und was auch sozusagen die Leser von eurer Dokumentation sind. Dann gibt es natürlich auch bestimmte Sprachobjekte, also Pronomen. Und diese Pronomen verweisen an der Stelle auf ein zuvor eingeführtes Substantiv. Das mag eindeutig sein, aber dafür gibt es noch ein paar Voraussetzungen, dass das richtig funktioniert. Man kann sich das auch als Zeiger vorstellen und wenn das auf was Falsches zeigt, ja, dann hat der Satz irgendwie eine komische Bedeutung. In vielen Fällen ist es ratsam, dass ihr dieses Pronomen an der Stelle vermeidet und einfach das Substantiv weiter verwendet. Es sei denn, das Ganze ist eindeutig. Und diese Eindeutigkeit ist ein bisschen komplexer. Und man kann das kompakter schreiben, ja, muss aber an der Stelle aufpassen und es muss klar sein, worauf ihr euch bezieht. Wenn ihr mehrdeutige Pronomen benutzt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr das Pronomen nur verwendet, wenn ihr das Substantiv auch vorher schon mal eingeführt habt. Also sprich, Es kommt erst das Substantiv und dann der Verweis darauf. Bitte nicht umgedreht. Rückwärts, also Rückwärtsverweise, das können wir irgendwie verarbeiten, aber Vorwärtsverweise wird ein bisschen schwierig. Dann gibt es noch den Hinweis zum Abstand. Also sprich, wenn ihr einen Pronomen verwendet, dann verwendet es bitte so nah wie möglich am originalen Substantiv, worauf ihr euch bezieht. Also wenn ihr das Substantiv ganz oben an der Seite, ganz am Seitenanfang verwendet und euch ganz unten darauf bezieht, am Seitenende, dann wird es ein bisschen schwierig, da einen Bezug herzustellen. Also es muss möglichst geringer Abstand dazu sein, dazwischen sein. Das heißt also, wenn es mehr als 5 Wörter sind, überlegt es euch. Wenn zwischen diesem Substantiv und das, worauf ihr euch bezieht, ein weiteres Substantiv folgt, dann ist es besser, das Substantiv zu wiederholen. Ansonsten geht einfach die Referenz verloren. Ansonsten verweist also dieses Pronomen dann auf etwas oder auf das zweite Substantiv. Dann geht der Sinn des Satzes an der Stelle verloren. Dann kommen wir zu etwas, das habe ich vorhin schon angesprochen, Passiv- und Aktivsätze. Und die Empfehlung an der Stelle ist, formuliert eure Dokumentation in aktiven Sätzen. Warum? Damit sprecht ihr euren Leser der Dokumentation an. Und das ist eben hilfreich, wenn wir das quasi im Umfeld formulieren, ja, wenn wir das untereinander formulieren, dann passieren solche Dinge wie, man kann das und das anstecken oder man kann das und das Kommando eingeben. Ja, soll ich das jetzt eingeben, um das Ergebnis zu erzielen oder nicht? Soll ich das machen? So eine aktive Formulierung ist an der Stelle wesentlich besser. Hier nochmal kurz die Unterscheidung. Wenn wir das Ganze aktiv beschreiben, haben wir vorn an eine Person, dann folgt ein Verb und dann folgt das Ziel. Und bei der passiven Variante ist es meistens umgekehrt, dass man erstens das Ziel hat oder und dann das Verb folgt und dann die Person. Wenn ihr von jemandem Dokumentation erbt, solche Dinge sollen ja durchaus vorkommen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu überarbeiten und quasi auf einen einheitlichen Stil umzubauen. Und deswegen bietet es sich natürlich auch an, das durchzugehen und quasi Passivsätze in Aktivsätze umzuwandeln. Und hier nochmal ein paar Hinweise, wie ihr das erkennen könnt. Ein passives Verb oder passive Verben setzen sich an der Stelle zusammen aus einer Form von Sein und einem Partizip Perfekt. Hier noch ein paar Beispiele. Wenn also sowas steht, wurde interpretiert, wird erzeugt durch oder auch wurde gebildet von. Das sind so diese Passivbeispiele. Und das finde ich an der Stelle nicht so richtig passend. Ihr solltet das an der Stelle wirklich, wie gesagt, aktiv umformulieren, dass es quasi ein aktiver Prozess draus wird. Dazu gehören an der Stelle auch Imperativverben. Das heißt also, in einem Satz mit einem Imperativverb wird das Ganze, oder werden die Personen aktiv, werden sie nicht explizit erwähnt, sondern sie werden an der Stelle angesprochen. Ja, und da steht dann zum Beispiel sowas da, stecken Sie das Netzwerkkabel an den und den Port an. Oder an der Stelle schalten Sie den Knopf ein. Drücken Sie den grünen Knopf 2 Sekunden lang. Hier nochmal als Beispiel, öffnet, da sind wir genauso wieder bei dem Sie bzw. bei dem Du in der Dokumentation, öffnet die Konfigurationsdatei. Oder setzt die Variable protected auf false. Ja, das ist an der Stelle einfach eine aktive Handlungsweise und auch derjenige, der eure Dokumentation liest, der wird das dann sehen und sagen, ah, okay, da muss ich wirklich etwas tun, da muss ich an der Stelle wirklich etwas aktiv tun, damit ich ein Ergebnis habe. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Und das ist hier so ein Cheat Sheet, das, was ich für meine eigenen Sachen verwende, was ich erarbeitet habe. Und da habe ich an der Stelle versucht, diese ganzen Prinzipien auch umzusetzen. Es gelingt nicht immer. Ja? Aber hier sind zum Beispiel auch Dinge darauf, gehe zum nächsten Kommando oder gehe ein Wort nach links. Ja? Gehe zum Ende der Zeile. Das sind an der Stelle halt auch aktive Sätze. Das heißt also, ich habe diese ganzen Passivkonstruktionen, die da drin waren, die habe ich an der Stelle komplett rausgenommen. Dann gibt es noch ein paar kleine Empfehlungen, wie man Sätze lesbarer oder Inhalte lesbar gestalten kann. Und der erste Punkt ist an der Stelle, starke Verben zu benutzen. Das heißt also, reduziert ungenaue, schwache oder generische Verben. Das heißt also, wenn solche Dinge dastehen, ist, sind oder waren, das ist an der Stelle etwas ungenau. Und ersetzt das an der Stelle oder auch zum Beispiel erscheinen. Es erscheint ein Fenster zum Beispiel oder es erscheint eine Dialoganwendung. Das klingt dann immer wie, als wenn ein bisschen Magie auf dem Rechner passiert. Oder auch geschehen. Ja, das sind an der Stelle Dinge, die nicht so gut sind. Und deswegen hier nochmal ein paar Beispiele. Wie ihr zum Beispiel schwache Verben, für schwache Verben, die ihr dann durch stark ersetzen könnt. Der Fehler tritt auf, wenn ihr auf Senden klickt. Ist eine unglückliche Formulierung, finde ich. Müsste man besser machen. Oder diese Fehlermeldung kommt. Also wenn ihr zum Beispiel beschreibt, aha, es gibt ein Programm und es passiert an der Stelle, es taucht die und diese Fehlermeldung auf. Ja, das ist nicht ganz sauber. Diese Formulierung mag ich überhaupt nicht. Ja? Wir sind sehr vorsichtig, um sicherzustellen, dass. Das kann man auch so interpretieren. Die Marketingabteilung hat ein Feature vorgegeben und wir haben es eingebaut, aber wir wissen nicht, ob es funktioniert. Wir kennen das alle. Wenn ihr Text verfasst, schreibt keine Romane. Romane liest keiner. Es hilft an der Stelle, klare, kurze, einfache, einprägsame Sätze zu schreiben. Ist nicht einfach. Wenn aber eine Dokumentation kompakt ist, wenn sie lesbar ist, dann schauen sich die Leute das an, dann ist es für viele leichter verständlich und auch für euch, wenn ihr die Aufgabe habt, das an der Stelle zu pflegen, ihr habt weniger zu tun. Wenn ihr so einen großen Roman habt, den schaut sich an der Stelle keiner an. Ja, das ist also ziemlich aufwendig. Aber wenn ihr an der Stelle eine kurze Dokumentation habt, das könnt ihr mal schnell überfliegen und an der Stelle mal schnell auch pflegen und auch Änderungen ergänzen an der Stelle. Je länger eure Dokumentation ist, das ist genau wie beim Programmieren, je länger das ist, umso mehr Fehler können an der Stelle drin sein. Und umso mehr Ärger habt ihr an der Stelle. Ja, ihr müsst halt einfach mehr tun. Deswegen macht es an der Stelle so kurz wie möglich. Dazu gehört auch, dass ihr nicht zu viele Dinge in einen Satz packt. Das heißt also, konzentriert euch an der Stelle, wenn ihr einen Satz schreibt, auf einen einzigen Gedanken. Auf einen Gedanken oder auf ein Konzept oder auf eine Idee, die dieser Satz ausdrücken soll. Wir hätten hier mal ein Negativbeispiel. Das Negativbeispiel ist die Cornshell, in Klammern Eigenschreibweise Cornshell, auch als KSH, KSH 86, KSH 88 und KSH 93 bezeichnet, ist ein von David Korn entwickelter Kommandozeileninterpreter, wie auch die Beschreibung der Skriptsprache, welche durch diesen Interpreter zu implementiert wird. Das ist die offizielle Dokumentation. Frage ins Auditorium: Wie viele einzelne Konzepte finden sich hier drin? Wie viele einzelne Gedanken finden sich hier drin? Ja? Also die erste Antwort waren 3. Aha, okay. Weitere Wortmeldung? Aha, da oben geht es weiter auf 5. Ja, da oben geht es auf 6, ja. Also mein Kollege und ich, wir haben an der Stelle gezählt und wir sind uns dann nach längerer Diskussion einig geworden, dass es eigentlich 4 oder 5 sind. Ja, aber man muss sich einfach nur vorstellen, das ist ein einziger Satz und da sind so viele einzelne Konzepte und Ideen drin. Und deswegen hilft es an der Stelle, diesen Satz mal auseinanderzunehmen, also und das an der Stelle besser zu machen. Da das Ganze frei ist, dürft ihr das gerne als Übungsaufgabe tun. Wenn ihr längere Sätze habt, wenn ihr längere Objekte habt, wenn ihr Aufzählungen habt, dann hilft es das, in einzelne Listen umzuwandeln. Warum? Das Ganze ist an der Stelle leichter lesbar. Das heißt also, wenn ihr eine riesengroße Aufzählung habt, dann verliert man an der Stelle den Überblick. Und wenn ihr das in einer Liste darstellt, dann ist es an der Stelle leichter erkennbar. Ihr müsst allerdings überlegen, wann baue ich eine Liste? Also wann lasse ich das in einem Satz stehen und wann mache ich daraus eine Liste? Da gibt es noch ein paar Empfehlungen, wie ihr das machen könnt. Da hat jemand was aus der Folie gelöscht. Ausgangspunkt dafür ist erstmal überflüssige Wörter rauszunehmen. Das heißt also, wenn es irgendwelche Füllwörter gibt, die Platz wegnehmen, dann solltet ihr die herausnehmen. Wenn Axel Beckert und ich an unserem Paketmanagement-Buch schreiben, dann haben wir eine gewisse Rollenverteilung. Axel schreibt einen Absatz und meine Aufgabe ist dann immer aus diesen Absatz, in Klammern, der aus einem einzigen Satz besteht, dann mehrere Sätze draus zu machen und auch diese ganzen überflüssigen Worte rauszunehmen. Wir haben festgestellt, dass diese Aufgabenteilung perfekt funktioniert und pflegen das auch an der Stelle. Ja, das heißt also, da fallen überflüssige Wörter dann auf jeden Fall heraus. Jetzt kommen wir zu den Listen. Und zwar gibt es unterschiedliche Listen, wie ihr das an der Stelle zusammenstellen könnt. Und das erste wären zum Beispiel Aufzählungen. Weil es macht an der Stelle nämlich einen Unterschied, ist die Aufzählung geordnet oder ist sie an der Stelle nicht geordnet. Haben also die Aufzählungselemente oder die Elemente in der Liste, haben die eine bestimmte Reihenfolge, haben die eine bestimmte Priorisierung zum Beispiel. Und wenn ihr an der Stelle eine einfache Aufzählung verwendet, dann sollten diese Inhalte ungeordnet sein. Das heißt also, wenn man das sonst normalerweise anordnet, überlegt man sich, okay, das erste hat eine höhere Bedeutung oder ist bestimmt eine alphabetische Sortierung oder was auch immer. Das heißt, bei einer Aufzählung verwendet so eine Aufzählung für ungeordnete Inhalte. Also wenn die Anordnung und die Reihenfolge überhaupt keine Rolle spielt. Dann gibt es noch nummerierte Listen. Wenn ihr eine nummerierte Liste verwendet, dann bekommen die einzelnen Punkte eine Bedeutung. Weil dann guckt man das nämlich wie so eine Schrittfolge durch und sagt, okay, das ist der erste Schritt, das ist der zweite, das ist der dritte. Das heißt also, überlegt euch, ob eure Begriffe in eurer Anordnung eine bestimmte Reihenfolge haben oder nicht, ob es da eine Priorisierung gibt. Dann gibt es noch Definitionslisten. Definitionslisten sind an der Stelle sehr hilfreich, um einfach zu sehen, wie die einzelnen Begriffe oder wenn ihr Begriffe definieren wollt. Hier zum Beispiel, da haben wir hier einfach einmal vor und einmal weil definiert. Das heißt, also wir haben vorne dran den Begriff stehen und darunter den entsprechenden Absatz oder diese Beschreibung. Und was ich euch raten würde, ist, sorgt bitte dafür, dass dieser Text, der in dieser Beschreibung steht, dass der entsprechend eingerückt ist. Also der Text, hier zum Beispiel unter der Vorschleife, der sollte nicht den gleichen Einzug haben wie das Schlüsselwort davon dran. Ansonsten wird das Ganze nämlich äußerst unleserlich. Das heißt, sorgt bitte dafür, dass eine entsprechende Einrückung da sind. Und die ganzen Dokumentationstools machen das auch. Dann kann man das natürlich auch noch verschachteln. Das heißt also, ihr solltet dann überlegen, wie könnt ihr das am besten verschachteln, wenn ihr hierarchische Inhalte habt, wenn ihr Dinge habt, okay, das ist der Oberpunkt und dann gibt es noch zwei Unterpunkte dazu. Das solltet ihr dann entsprechend anordnen. Dann gibt es noch einen Hinweis zu Satzzeichen. Das heißt also, wenn ein Listenelement aus einem Satz besteht, das heißt, wenn der Text aus einem Satz besteht, dann hilft es, Großschreibung zu verwenden. Das heißt, der erste Buchstabe in diesem Absatz ist dann ein Großbuchstabe und auch entsprechende Satzzeichen verwenden. Jetzt schauen wir uns noch Tabellen an. Tabellen sind natürlich auch eine Möglichkeit, um Sachen darzustellen. Und da gibt es mächtige Bücher dafür. Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es am Tech-Stand auch ein Buch zu Tabellen. Stimmt das? Harald nickt, alles gut. Was ihr bei einer Tabelle schaffen solltet oder wie eine Tabelle aussehen sollte, jede Spalte muss aussagekräftig beschriftet sein. Das heißt, also, es muss klar sein, was sich in welcher Spalte befindet. Dann gehört dazu, jede Zeile sollte nur ausreichend Text enthalten. Also es soll jetzt sozusagen kein ganzer Roman in einer Spalte oder in einer Zeile da sein. Und jede Spalte sollte möglichst nur einen einzigen Datentyp haben. Warum ist das wichtig? Damit wir genau sehen können, was sich in welcher Zelle oder in welcher Spalte befindet und damit wir das dann auch entsprechend ausrichten können. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine Tabelle. Das heißt also, wir haben hier sechs Spalten. Wir haben einerseits auf der linken, die linke Spalte ist quasi eine Textspalte. Die zweite ist eine Textspalte, die dritte eine Statusspalte. Und die ganz rechte ist an der Stelle eine Spalte, sind eigentlich nur Zahlenwerte drin. Und wie ihr seht, sind diese einzelnen Zelleninhalte auch noch unterschiedlich ausgerichtet. Das heißt also, Texte werden an der Stelle üblicherweise nach links ausgerichtet und Zahlenwerte werden nach rechts ausgerichtet. Und damit bekommt ihr die jeweiligen Einer- oder auch Zehner- oder Hunderterstellen perfekt untereinander. Wenn ihr Zahlen nach links ausrichtet und ihr habt unterschiedliche Zahlen, dann muss man im Kopf ziemlich viel umrechnen, damit man sieht, was ist der kleinere bzw. was ist der größere Wert. Was hier auch zu sehen ist, und das habt ihr vielleicht auch vorhin im Cheat-Sheet schon gesehen, erstens mal gibt es eine bestimmte Anordnung. Erstens mal, diese Tabelle hat oben eine Titelzeile und diese Titelzeile ist anders hervorgehoben als der, oder hat eine andere Darstellung als der Rest von der Tabelle. Das heißt also hier an der Stelle in Fettschrift. Und dann ist hier noch ein Effekt, der eine Rolle spielt. Das seht ihr an der Stelle hier. Das ist so ein kleiner Hoover-Effekt. Das heißt also, wenn ich mit der Maus darüber gehe, wird die entsprechende Zeile hervorgehoben. Und das ist in dem Sinne ganz gut, weil man dann eben genau weiß, ah, okay, das gehört eben zu einer Zeile dazu. Und der Hintergrund für die jeweilige Zeile hat auch nochmal eine andere Farbe. Das heißt also, ihr seht, die eine Zeile ist weiß, die nächste Zeile hat ist grau hinterlegt und die nächste Zeile darauf ist wiederum weiß. Und das ist für unser Auge sehr wichtig, wenn wir eine Tabelle lesen wollen, dass wir quasi nicht in der Zeile verrutschen. gibt es große Philosophien dazu. Da gibt es auch die Philosophie, dass man sagt, man macht nur einen grauen Hintergrund oder man macht eine entsprechende horizontale Linie oder man macht beides. Ja, das muss man an der Stelle dann ausprobieren, was am besten passt und was natürlich auch zur CI von eurem Unternehmen passt. Nochmal hier drauf zurückzukommen. Also hier habe ich es an der Stelle genauso gemacht. Ich habe einfach hier oben eine Linie gemacht, um den Tabellenkopf einzuleiten. Dann habe ich hier die entsprechende Zeile. Die erste Zeile ist weiß hinterlegt und die darauf folgende einfach grau. Und ich habe hier auf die zusätzlichen horizontalen Linien verzichtet, weil ich mir gesagt habe, das wird dann einfach zu viel. Das ist zu viel Information. Der graue Hintergrund für die entsprechende Zeile reicht vollkommen aus, um das Ganze hervorzuheben, um dem Auge zu sagen, okay, diese Zeile, das alles gehört zu einer Zeile zusammen. Dann gibt es noch einen kleinen, da gibt es eine Frage. Bitte. Ich komme gerne zu Ihnen mit dem Mikro. Kein Problem.
Mir fällt gerade ein, gerade bei Spalten, die Werte enthalten, sollte man sich gut überlegen, ob man die gleichen Einheiten in jeder Zeile verwendet oder nicht, gerade wenn man so drüber fliegt und vielleicht Größenvergleiche anstellt und nicht darauf achtet, dass vorne Petabyte und hinten Kilobyte stehen, da kann man dann oder könnte der User auf die Schnauze fallen damit.
Das ist vollkommen richtig. Also wenn an der Stelle die Einheiten unterschiedlich sind, ja, dann sorgt das für Verwirrung. Ja. Und ich habe da auch noch keine richtige Methode dafür. Ja. Vielleicht muss man rechts noch eine Spalte dazu packen. Ja. Aber der Hinweis ist richtig. Gut, dann schauen wir uns noch einen weiteren Punkt an, und zwar, wie man an der Stelle Absätze strukturiert. Das heißt also, wir bauen nicht einen riesengroßen Fließtext, sondern wir unterteilen das in unterschiedliche, oder unterteilen unsere Beschreibungen in einzelne Absätze. Und diese einzelnen Absätze sollten an der Stelle immer zu einem bestimmten Thema gehören. Das heißt also, die sollten nicht verschiedene oder tausend verschiedene Aspekte in einem Absatz beinhalten und natürlich sollten die Absätze eine bestimmte Reihenfolge haben. Dazu gehört, dass er am Anfang einen tollen Eröffnungssatz schreibt. Das heißt, dass jemand, der auch diesen Absatz und diesen Bereich lesen will, erstmal davon gefangen genommen ist. Und das ist an der Stelle halt sehr wichtig und erst danach können die ganzen einzelnen Fakten kommen. So ein Einleitungssatz, Eröffnungssatz kann zum Beispiel eine Motivation sein, warum man diesen ganzen Absatz oder diesen ganzen Abschnitt oder dieses ganze Kapitel lesen soll. Also zum Beispiel, ich möchte gern mehrere Platten zu einer großen Platte zusammenschrauben. Könnte ein Beispiel sein. Und dann wird drunter aufgelistet, was ihr in dem jeweiligen, wie die einzelnen Schritte dazu sind. Dazu gehört auch, wenn ihr einen Absatz schreibt, konzentriert euch in jedem Absatz auf ein einziges bestimmtes Thema. Das heißt also, ein Absatz ist quasi eine einzelne unabhängige logische Einheit. Versucht bitte, in jedem Absatz nur ein Thema zu benutzen und nicht auf etwas einzugehen, was vielleicht irgendwann noch in der Zukunft passieren könnte. Ja, es muss für den Leser klar erkennbar sein, was der entsprechende einzelne Absatz bedeutet und worauf er zielt. Jeden Satz, den ihr nicht unbedingt braucht, streicht ihn raus. Ist schwer. Kenne ich selber. Ja? Das heißt also, schaut es euch an und macht diesen Absatz so kompakt wie nur irgend möglich. Weil je weniger und je klarer das ist, umso besser ist es zu lesen. Und wie ihr am Anfang gehört habt, umso einfacher ist es, das auch zu handhaben und auch zu maintainen. Dann gehört auch dazu, macht die Absätze nicht zu lang oder zu kurz. Also ein Absatz sollte eigentlich mindestens aus zwei Sätzen bestehen. Ich habe schon Dokumentationen gesehen, da hat man quasi einen Absatz, einen Satz gehabt, dann wieder eine Leerzeile, dann wieder einen Satz. Und das fand ich ein bisschen komisch zu lesen. Deswegen zwei Sätze ist eigentlich das, was ein Absatz ausmacht als Minimum. Und wenn das zu viele Sachen werden, dann zerlegt es einfach in mehrere logische Absätze, mehrere Absätze untereinander. Das macht es dann wirklich lesbarer. Wenn ihr so einen riesengroßen Textblock habt, der quasi oben anfängt, am Anfang der Seite und am Ende der Seite aufhört, liest das auch kein Mensch. Wenn ihr einen guten Absatz schreiben wollt, dann helfen diese drei Sachen. Erstens mal, was wollt ihr überhaupt in dem Absatz mitteilen? Zweitens, warum ist es überhaupt wichtig, das zu wissen? Wofür brauche ich das? Wofür brauche ich das als Leser? Und das Dritte, wie soll ich das ganze Wissen benutzen? Also wie soll ich das an der Stelle verwenden? Das heißt, also ihr müsst euch als Autor dann einen Kopf darum machen und müsst dann erstmal sagen, okay, was möchte ich dem Leser vermitteln? Dann muss es an der Stelle wichtig sein, warum ist das überhaupt relevant? Warum brauche ich das? Und wofür brauche ich das Ganze? Also sprich, was soll ich mit diesem Wissen machen? Dann solltet ihr wissen, wer eure Zielgruppe ist. Das heißt also, eure Dokumentation richtet sich an eine bestimmte Lesergruppe. Und das ist manchmal ein bisschen trickreich, weil ihr das nicht richtig wisst. Wenn es nur, sag ich mal, Kollegen aus dem eigenen Arbeitsumfeld sind, die mit den technischen Begriffen vertraut sind, dann wisst ihr, dann könnt ihr das anders schreiben, als wenn es jemand ist, der keinen genauen technischen Hintergrund hat. Das heißt also, ihr solltet euch vorher überlegen, wer gehört zu eurer Zielgruppe und welche Begriffe kennen die, was brauchen die an Informationen. Und ihr solltet auch noch nur die Sachen reinschreiben, die das Publikum und die Leserschaft dann auch wirklich braucht. Ihr müsst eure Zielgruppe kennen. Ihr müsst wissen, was eure Zielgruppe lernen soll. Und ihr müsst die Dokumentation auf eure Zielgruppe anpassen. Das ist an der Stelle halt sehr, sehr wichtig. Ansonsten ist die Dokumentation für euch, aber die Zielgruppe hat nichts davon. Wir haben noch eine ganze Menge an Material, aber wir bewegen uns so ganz langsam auf das Ende von dem Zeitslot zu. Und deswegen würde ich sagen, die anderen Sachen, die könnt ihr dann später nachvollziehen, die könnt ihr auch in einem anderen Workshop noch kennenlernen, der nicht heute stattfindet, dann müsst ihr dann einfach nur Bescheid sagen. Bescheid sagen könnt ihr zum Beispiel über die URL hinten drauf auf meinem T-Shirt. Und an der Stelle im Workshop geht es dann um solche Sachen, wie man Dokumente gliedert oder auch wie man Sachen besser zusammenfasst, wie man das automatisiert. Und daher würde ich jetzt sagen, bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und stehe jetzt für eure Fragen zur Verfügung.
Hi, danke für den Vortrag. Ich war ein bisschen, habe mich ein bisschen gefragt, das hatte ich in deinem Cheat Sheet gesehen und auch bei den Begriffsdefinitionsauflistungen. Okay. Du hast teilweise gewechselt zwischen dem Imperativ, also tut etwas, und dem Infinitiv, nicht mit wird getan, sondern zum Beispiel zwischen wiederholt etwas und wiederhole etwas. Also Imperativ und Infinitiv. Und gibt es da irgendwie Regeln, was du wann nutzt oder was wann präferiert werden soll?
Das Ganze ist ein Stück weit situationsabhängig. Wenn ich die Frage richtig Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Du wolltest wissen, wann ich den Infinitiv verwende und wann ich den Imperativ verwende. Also in dem Moment, wo ich sage, wo das jetzt zum Beispiel eine Aufzählung wird, wo jemand, sage ich mal, 5 Schritte gehen soll, dann würde ich an der Stelle immer den Imperativ verwenden, im Sinne von, drücke diesen Knopf, gib das Kommando ein, verwende oder prüfe, ob dieses und jenes Lämpchen blinkt. Da würde ich wirklich diesen Imperativ benutzen. Und wenn es keine Schritt-für-Schritt-Folge ist, dann würde ich einfach den Infinitiv benutzen. Weil es geht ja an der Stelle darum, wir wollen ja, wenn wir die Dokumentation schreiben, wir wollen ja, dass das Gegenüber versteht, wie es eine bestimmte Aufgabe lösen soll. Und da braucht es manchmal so einen kleinen Schubs im Sinne von, das ist der erste Schritt, das ist der zweite Schritt, das ist der dritte Schritt. Und das geht mit so einer kleinen Aufforderung ein bisschen besser.
Hi, ich hätte eine Frage zu Abkürzungen. Also wenn ich jetzt 2 Abkürzungen habe, die blöderweise gleich sind und ich sie eigentlich in einem Satz gerne verwende oder zumindest im gleichen Absatz, gibt es da irgendwie Tricks, das gescheit zu machen oder bin ich da einfach aufgeschmissen?
Also die Frage war, wenn es in einem Absatz Abkürzungen, also 2 Abkürzungen, 2 unterschiedliche Abkürzungen, die gleiche Buchstabenfolge haben. Ich glaube, das ist eine sehr gute Nerdfrage. Der Fall ist mir noch nicht untergekommen, aber der Vorschlag von Harald war, keine Abkürzung verwenden, wenn es nicht eindeutig ist. Oder vielleicht eine runde Klammer dahinter setzen, in Klammern 1 oder in Klammern 2. Irgendetwas, um kenntlich zu machen, worauf bezieht sich das? Was anderes, also bei mir ist der Fall noch nicht aufgetaucht, aber ich finde den sehr spannend. Und ich würde, wie gesagt, ich würde es über die Klammern lösen. Man sieht das ja manchmal auch, dass da vielleicht, was weiß ich, eine 1 oben dran steht oder eine 2 sozusagen hochgestellt. Also vielleicht ist das einfach eine Lösungsmöglichkeit.
Ja, hi, ich habe auch eine Frage zu Akronymen. Du hattest am Anfang gesagt, dass man, wenn man die einführt, immer erst das Ausgeschriebene und dann in Klammern den Namen und auf gar keinen Fall andersrum. Und da wollte ich fragen, warum das wichtig ist, die Reihenfolge sozusagen.
Also die Frage war an der Stelle, warum soll ich erst das Ganze ausschreiben und dann die entsprechenden Abkürzungen hinten ranschreiben. Warum genau diese Reihenfolge? Damit lesen wir erstmal, was das ganze Wort bedeutet und können uns dann quasi die Buchstaben oder verstehen quasi die Buchstaben, die Abkürzungen dazu. Und damit lässt sich das leichter aufnehmen. Wenn wir die Abkürzung haben, müssen wir erstmal überlegen, was soll das an der Stelle bedeuten und müssen das dann im Nachgang zuordnen. Deswegen finde ich die andere Reihenfolge besser. Erst ausschreiben und dann die Buchstaben hinten dran.
Ich hätte noch eine Frage zu deinem Punkt vorhin bei Listen, dass du die Empfehlung gibst, was selbstverständlich ist, wenn der Inhalt über 1-2 ganze Sätze geht, die dann auch so zu formulieren mit Punkt am Ende und so weiter. Oder wenn das nicht der Fall ist, nur einzelne Punkte aufzuzählen oder Teile von Sätzen, dass man das eben dann für sich tut. Wie sieht das denn aus mit dem Mischen? Das ist immer bei mir gerne so ein Punkt, irgendwie, meistens ist es kurz, aber bei 2 Punkten kommt noch irgendwas dazu. Trennt man das dann und schreibt das dann in dem nächsten Absatz rein als Referenz zu einem der aufgelisteten Punkte oder gerade das Mischen sieht ja auch blöd aus eigentlich.
Na, da muss man ein bisschen sich angucken, wenn ich das richtig, ich versuche mir das gerade als Beispiel vorzustellen. Es gibt also mehrere Listeneinträge, wenn ich es richtig verstanden habe. Das eine hat nur eine Zeile und dann gibt es meinetwegen, es gibt 5 Punkte mit jeweils einer Zeile und einen Eintrag, der hat halt 2 Sätze. Ist das genau der Punkt, den
Sie meinen? Zum Beispiel, ja. Es sind nicht nur einzelne Worte, aber halt so halbe Sätze, um was zu erklären, wo man eigentlich aber keinen ganzen Satz draus macht. Und in einem steht vielleicht noch irgendwie eben eine Ergänzung dabei, was das Ganze dann wieder eher dann in 2 Sätze, in 2 echte übergeht.
Ich würde dann an der Stelle quasi das als Ausnahme sehen und würde sagen, okay, das ist dann einfach ein separater Absatz, der zu der Aufzählung dazu kommt.
Unverschämte 2. Frage. Du hast gesagt, du wolltest nicht auf Tools oder Ähnliches eingehen. Hast du da Empfehlungen, irgendeine Linkzusammenstellung, die du empfehlen kannst oder einen anderen Vortrag oder Empfehlungen für Bücher oder Ähnliches? Also es gibt ja so technisches Schreiben als Thema schon, aber ich glaube, da ist die Breite nicht so groß an Angeboten.
Okay, bezieht sich deine Frage auf die Werkzeuge oder auf die Bücher zum Schreiben selber?
Beides, um mal mit Haribo zu sprechen.
Also ich habe angefangen an Werkzeugen, ich habe ursprünglich mit LaTeX angefangen, dann bin ich irgendwann zu DocBook übergegangen, weil das halt zu der Zeit ganz toll war. Und dann bin ich übergegangen zu ASCII-Doc. Und ASCII-Doc hat so eine Toolchain, die baut im Hintergrund. Also es kann sein, dass ihr wieder DocBook verwendet und DocBook dann wieder LaTeX verwendet, um das Ergebnis zu bauen. Und dann gibt es, also das ist so die Techniker-Toolchain. Und für Nicht-Techniker könnte ich mir vorstellen, dass Sphinx eine gute Idee wäre. Sphinx ist also ein komplettes webbasiertes Framework, wo ich an der Stelle sagen kann, da muss ich nicht viel groß Markup schreiben, sondern dann habe ich da relativ wenig Aufwand. Das ist auch für Nicht-Techniker relativ einfach. Beantwortet das erstmal so die Frage? Also ich baue meine Dokumentation mit ASCII-Doc, weil das für mich am einfachsten geht. Es gibt aber auch noch andere Präferenzen, wo es noch andere Werkzeuge gibt. Es gibt Leute, die schreiben das in YAML zum Beispiel. Habe ich auch probiert. ASCII-Doc ist mir lieber. Ja. Bücher zum technischen Schreiben kann ich im Moment keine Links oder keine Verweise geben darauf. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Da gibt es noch eine Frage.
Ja, wie du hattest zu Tabellen was gesagt, also wie das mit der visuellen Darstellung ist von horizontalen Linien und Streifen, die man im Hintergrund machen kann sozusagen. Wie ist denn das mit vertikalen Linien? Also weil also auf Papier ist das, habe ich das Gefühl, sieht man das immer wieder, aber so in Dokumentation am Bildschirm immer weniger. Hat das eine Bewandtnis damit?
Das ist eine stilistische Frage. Also worauf du dich, wenn ich es richtig verstanden habe, worauf du dich beziehst, ist, es gibt die horizontalen Linien und du meinst die senkrechten Linien, ob die an der Stelle dargestellt werden sollen. Das hängt davon ab, welches Framework man verwendet, wie es voreingestellt ist. Und ich bevorzuge, bei bestimmten Tabellen bevorzuge ich auch die senkrechten Linien. Und wenn es überschaubare Werte sind, wenn es zum Beispiel eine Webdarstellung ist, wenn ich da nicht viel groß brauche, dann lasse ich diese senkrechten Linien auch weg. Und das hat aber auch was damit zu tun, was für Daten sich in der Tabelle befinden. Also ist die Tabelle dann, ist da genügend Luft in der Tabelle? Weil jede Linie erzeugt zusätzlich, oder da muss man zusätzlich Luft in die Tabelle einbauen. Das heißt, die Tabelle wird größer. Und da muss man halt gucken, passt das dann an der Stelle noch hin? Ist das dann noch lesbar oder nicht? Ja, also mit den senkrechten Linien wäre ich vorsichtig und ich würde es so vorgehen, probier es aus, wie sieht es mit senkrechten Linien aus? ist es an der Stelle noch lesbar oder brauchst du zusätzlichen Abstand von deinem Text zu deiner Linie? Das heißt, wird deine Tabelle größer? Passt sie dann eventuell noch auf die Seite oder auf die oder rutscht sie dann an eine bestimmte Stelle? Ja, also das ist ein bisschen ausprobieren Sache. Gut. Da gibt es noch eine Frage.
Du hast die Empfehlung gegeben, für die, die interessiert sind, an den an Tabellen oder Inhalte in Tabellen zu dokumentieren, an den Dante-Stand zu gehen. Mir ist eingefallen, dass sowohl die Bücher, die man dort kaufen kann, als wahrscheinlich auch die Pakete eine gute Dokumentation bilden oder Beispiele bringen für die, die sich das mal gerne anschauen wollen, ohne da jetzt schon mal von vornherein viel Geld auszugeben.
Ich beziehe mich auf ein LaTeX-Buch, da müsste Harald dann aber ein bisschen mehr dazu sagen zu dem LaTeX-Buch, wenn ich das richtig sehe.
Also zum Buch kann ich nichts sagen, das gab es nicht, wo ich Tabellen gesetzt habe, das ist neu, habe ich nie reingeguckt, aber eine schöne Dokumentation, also wer Tech macht, hat ja die ganze Dokumentation mit drauf und es gibt ein Makropaket BookTab. Und man kann dann mit TechDoc, Leerzeichen BookTab, die Dokumentation aus diesem Paket kriegen und da ist eine schöne Abhandlung drin, was Tabellen sind, wie man die strukturieren und organisieren soll und was in eine Tabelle reingehört und was nicht. Und da lernt man, dass Linien fast nie reingehören. Aber auch das ist Designsache. Also es geht immer darum, die Inhalte zu gestalten. Wenn es extrem eng hergeht, dass die Zahlen ineinander überlaufen, macht man eine Linie rein. Aber wenn da genug Abstand ist, dann ist da genug Struktur drin, dass man die Spalten erkennen kann. Aber die Dokumentation für BookTab, die gab es schon vor Jahrzehnten und die hat mir sehr geholfen, so ein bisschen ein Auge für Tabellen zu kriegen.
Und BookTab ist eigentlich auch relativ einfach zu benutzen. Also das ist einfach ein Paket einbinden. Ja. Okay, wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, sage ich nochmal vielen lieben Dank. Und wenn ich richtig informiert bin, ist jetzt Mittagspause, richtig? Gut. Noch nicht? Gut. Dann kommt erst die Keynote und dann die Mittagspause. Dankeschön.